So. Es sind nicht nur viele Kinder da, die ich noch nie gesehen habe, sondern auch viele Erwachsene. Herzlich willkommen. Sehr cool. Ich glaube, das ist der vollste Open-Air-Gottesdienst, den wir bisher hier, dass ihr da seid. Kleines Wort noch vor der Predigt. Ich hatte erwartet, dass die Sonne richtig knallt. Ich meine, warm ist trotzdem. Deswegen ist die Predigt bewusst etwas kürzer als meistens bei uns. Etwa 19 Millionen bestätigte infizierte Personen, über 700.000 gezählte Tote, beides wahrscheinlich mit einer hohen Dunkelziffer, eine Zunahme in Deutschland von diagnostizierten psychischen Erkrankungen um 80% im ersten Halbjahr 2020, ein Einbruch der Weltwirtschaft um etwa 30%, eine drohende Insolvenzwelle hier in Deutschland in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Im Moment wieder steigende Infektionszahlen und eine große Reihe von Einschränkungen, Veränderungen, Distanzierungen, die uns inzwischen alle sehr vertraut sind. Ohne Frage, wir sind in einer globalen Krise. Und wie wir die erleben, unterscheidet sich sehr. Die eine leidet sehr unter Distanzierung. Der andere freut sich vielleicht mehr über ein bisschen Homeoffice und weniger Termine. Manche sind wirtschaftlich kaum betroffen, wenige profitieren sogar. Andere fürchten um ihren Job oder haben ihn bereits verloren. Aber alle, mit denen ich mich unterhalte, haben keinen Bock mehr auf Corona und wären richtig froh, wenn das bald vorbei wäre. Gut, in der Bibel steht nichts über Covid-19. Aber viel über Krisen, eine ganze Reihe von Krisen und über einen guten Umgang mit Krisen und einen schlechten Umgang. Und eine dieser Krisen wollen wir uns genauer angucken. Eine Krise, die 2721 Jahre her ist. Und das ist schon die erste Besonderheit, dass man das so genau sagen kann. Jerusalem wurde 701 von den Assyrern belagert. Und diese Belagerung mit der Vorgeschichte und dem, was danach passiert, die wird in der Bibel dreimal ausführlich erzählt. Einmal 2. Könige, Kapitel 18 bis 20, 2. Chroniken, Kapitel 30 bis 33 und Jesaja, Kapitel 36 und 37. Und das ist schon richtig special, weil, gut, Jesus, Leben, Lehre, Tod, Auferstehung, das wird viermal erzählt in den vier Evangelien. Aber sonst fällt mir keine Geschichte ein, die dreimal ausführlich erzählt wird in der Bibel. Also eine herausgehobene Krise auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch vielen, auch langjährigen Christen wahrscheinlich nicht so sehr vertraut. Keine sehr bekannte Geschichte. Und es gibt da aber noch eine zweite Besonderheit. Man kann die Spuren von dieser Krise heute noch sehen. Und nicht nur sehen, sondern anfassen und da durchgehen, 2721 Jahre später. Die Assyrer kamen damals, um die Stadt zu belagern, und in Vorbereitung baute Hiskia, der damalige König, einen Tunnel, der die Wasserversorgung sicherstellen sollte. Irgendwann später wurde er verschüttet, viele Jahrhunderte später wieder ausgegraben und noch heute fließt durch diesen Tunnel, den man in diese Zeit wirklich datieren kann, Wasser, aber man kann mehrere hundert Meter da durchlaufen. Ich weiß, es sind auch einige Leute hier, die das schon gemacht haben. Wir waren nämlich letztes Jahr mit, ich glaube, 12, 13 Leuten in Israel und haben uns unter anderem auch das angeguckt. Auch das findet man nicht bei vielen biblischen Geschichten, dass man einen klaren Ort denen zuweisen kann, den es heute noch gibt und der noch intakt ist, den man sich angucken kann. Klar, es gibt schon die ein oder andere Ausgrabung und was so freigelegt wurde, aber Hiskias Tunnel ist eines der ältesten und bedeutendsten Bauwerke, eindrücklichsten Bauwerke, die sich so bestimmt einer biblischen Erzählung zuordnen lassen. Und noch eine dritte Besonderheit zu dieser Geschichte. Man hat zwei Tonprismen, also so sechseckige Tondinger gefunden mit viel, viel Text drauf, die die ganze Geschichte aus assyrischer Sicht erzählen, also aus der Sicht der damaligen Feinde. Also archäologische Funde ebenfalls über 2700 Jahre alt, die die biblische Geschichte in ihren Eckpunkten im Großen und Ganzen bestätigen. Natürlich aus der Sicht der Invasoren geschrieben, nicht aus Sicht der Judäer. Aber es wird auch da bestätigt, was passiert. Warum hole ich das so lang aus? Das ist nicht nur ein Märchen von einer Krise vor langer Zeit und dann einem wundervollen Eingreifen Gottes und am Ende ist alles schön und gut. Das ist nicht nur eine beliebige, erfundene Geschichte, die uns jetzt in anderen Krisen irgendwie ein bisschen Mut machen kann. Das ist eine echte Krise mit echten Menschen, echten Verlusten, echten Problemen gewesen. Noch eine Info als Vorwort zum Einordnen. Die Assyrer damals waren seit 100, 150 Jahren die bedeutende Regionalmacht, dominierende militärische Macht. Vielleicht vergleichbar mit den USA, so 2, 3 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Da war klar, das ist der überlegende Player, der weit und breit keinen echten Konkurrenten mehr hat. Juda, ein relativ kleines, ein unbedeutendes Königreich. 2. Chroniken, Kapitel 32, ab Vers 1. Mit allem, was Hiskia getan hatte, zeigte er seine Treue zum Herrn. Einige Zeit später fiel der assyrische König Sanherib mit seinen Truppen in Juda ein und belagerte die befestigten Städte, um sie zu erobern. Als Hiskia hörte, dass Sanherib mit seinem Heer auf Jerusalem zumarschierte, beriet er sich mit dem obersten Beamten und Heerführern. Er schlug vor, alle Quellen außerhalb der Stadt zuzuschütten. Die Berater waren einverstanden und sagten, warum sollten wir es den Assyrern einfach machen und sie Wasser finden lassen, wenn sie uns belagern? Sie riefen viele Menschen aus dem Volk zusammen, schütteten alle Quellen zu und versperrten den Zugang zur unterirdischen Wasserleitung, durch die das Wasser in die Stadt floss. Entschlossen ging Hiskia daran, die eingestürzten Stellen der Stadtmauer wieder aufzubauen und ihre Türme zu vergrößern. Außen ließ er eine zweite Mauer um die Stadt ziehen, verstärkte die Befestigungsanlagen in der Stadt Davids. Außerdem ließ er viele Wurfgeschosse und Schilde anfertigen. Er setzte Hauptleute ein, die im Fall einer Belagerung Befehlsgewalt über die Einwohner hätten. Dann ließ er das Volk zu einer Versammlung kommen, um ihnen Mut zu sprechen. Er sagte, seid mutig und entschlossen, lasst euch nicht einschüchtern vom assyrischen König und seinem großen Heer. Denn auf unserer Seite steht einer, der viel mächtiger ist als er. Für den König von Assyrien kämpfen nur Menschen, wir aber haben den Herrn, unseren Gott, auf unserer Seite. Er will uns helfen, er wird für uns kämpfen. Das Volk vertraute seinem König und fasste neuen Mut. Eine Krise taucht auf, in dem Fall Krieg. Und ich bin sehr froh, dass es bei uns nicht Krieg ist, dass es keine drohende Belagerung ist, keine Hungersnot, sondern nur eine Pandemie. Und Hiskia erfährt von dieser Bedrohung, wir wissen nicht genau, aber irgendwie einige Monate im Voraus wird das gewesen sein. Und er tut 2 Dinge. Zunächst denkt er nach, sammelt Informationen, berät sich und geht praktische Schritte, um die Gefahr einzudämmen und sich der Situation bestmöglich zu stellen. Quellen zuschütten, Stadtmauer aufbauen, Hauptleute einsetzen. Also ganz logische, ganz menschliche Dinge, um sich bestmöglich vorzubereiten, bestmöglich zu schützen. Und das ist relativ banal, dass das ein wichtiger erster Schritt in jeder Krise ist. Und das haben wir ebenso gemacht. Auf Ebene, ich sag mal, der WHO, der EU, der verschiedenen Staaten, aber natürlich auch in Gemeinde und in den Familien privat zu Hause. Überlegt, besprochen, umgesetzt, wie wir mit dieser Krise umgehen wollen. Wie wir uns schützen können oder wollen oder wie wir andere schützen wollen oder können. Was wir dafür bereit sind zu tun und was nicht. worauf wir verzichten und worauf nicht. Und ein zweites macht Hiskia, er vertraut voll und ganz auf Gott. Lasst euch nicht einschüchtern vom assyrischen König und von seinem großen Heer, denn auf unserer Seite steht einer, der viel mächtiger ist. Für den König von Assyrien kämpfen nur Menschen, aber wir haben den Herrn auf unserer Seite. Und er weiß, da kommt einer, Sanherib, der verspeist sein Königreich eigentlich zum Frühstück. 20 Jahre vorher hatte das Nordreich Israel, also auch den Bruderstaat, zerstört, die Hauptstadt zerstört, und zwar endgültig. Und hat noch keine Prophezeiung empfangen, dass Gott ihn schützen wird, außer das Versprechen an David lange zuvor. Trotzdem ist er sich sicher, wir haben den Herrn, unseren Gott, auf unserer Seite. Und das ist ein erster wichtiger biblischer Rat, wenn eine Krise hereinbricht. Einerseits ganz praktische, logische Schritte gehen und sich nicht von Gott abwenden, sondern inneren Frieden, Hoffnung, Freude ganz von Gott abhängig machen. Vertrauen auf Gott setzen. Und ich glaube, diese erste Krisenphase, die haben wir hinter uns. Den ersten Abschnitt, die ersten praktischen Maßnahmen. Wie gut das geklappt hat, wird man mit Sicherheit in ein paar Jahren besser beurteilen können als jetzt. Aber wie es um dein Gottvertrauen steht, das kannst du jetzt und kannst du in Zukunft beurteilen. Da muss man nicht warten. Die erste Welle, der erste Lockdown, die ersten Veränderungen sind hinter uns. Und gut überlegt zu handeln und Gott zu vertrauen, bleibt natürlich relevant. Aber wir springen ein bisschen weiter in der Geschichte an einen Punkt, an dem ich glaube, an dem wir auch in unserer Krise im Moment sind. Der assyrische König, er zieht mit seinem Heer einige Monate später vor die Stadt Jerusalem. 185.000 Mann. Alle übrigen Städte des Reichs sind eingenommen worden. Viele der Bewohner sind ermordet worden. Und Sanherib bereitet die Belagerung vor. Er schickt einen Boten zu Hiskia und er verspottet Hiskia und seinen Gott, dass er in dieser Situation noch Vertrauen hat. Bedroht ihn, fordert sich zu unterwerfen, fordert die assyrischen Götter anzubeten. Und in diesem Moment schickt Gott Jesaja zu Hiskia. Und durch Jesaja sagt er ihm, Jesaja 37 ab Vers 30. Dir, Hiskia, gebe ich ein Zeichen, an dem du erkennen kannst, dass ich mein Versprechen halte. In diesem und im nächsten Jahr müsst ihr von dem leben, was von euren Feldern von alleine nachwächst. Doch im übernächsten Jahr könnt ihr wieder säen und ernten, Weinberge anlegen und ihre Früchte essen wie früher. Die Bewohner von Juda, die diese schwere Zeit überstehen, werden in Frieden in ihrer Heimat leben können. Wie Pflanzen, die Wurzeln schlagen und Frucht bringen. Denn in Jerusalem wird ein Rest meines Volkes übrig bleiben und vom Berg Zion aus wird das Land wieder bevölkert. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sorge dafür und verfolge leidenschaftlich mein Ziel. Ich sag dir auch, was mit dem assyrischen König geschehen wird. Seine Truppen werden Jerusalem mit keinem Fuß betreten. Sie werden keinen einzigen Pfeil abschießen und nicht dem Schutz ihrer Schilde gegen die Stadtmauer anstürmen. Sie werden keinen Wall gegen die Mauer aufschütten. Die Assyrer werden Jerusalem nicht stürmen, sondern auf demselben Weg abziehen, den sie gekommen sind. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Um meiner Ehre willen beschütze ich diese Stadt. Ich rette sie, weil ich es meinem Diener David versprochen habe. Und diese Verheißung erfüllt Gott. Er schickt einen Engel in das Lager der Assyrer und die meisten Soldaten sterben. Die Assyrer machen in ihren Texten später dafür einen Ausbruch der Pest verantwortlich. Sanherib muss ohne Kampf, aber dennoch geschlagen, in seine Hauptstadt Ninive zurückkehren und wird da später von seinen zwei Söhnen ermordet. Und okay, da gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden zu heute. Das ist kein Krieg, ist eine Krankheit, ist kein Feind. Aber auch für uns, die wir von Corona belagert werden. Jesaja sagt, in diesem und im nächsten Jahr müsst ihr von dem leben, was auf euren Feldern von alleine nachwächst. Doch im übernächsten Jahr könnt ihr wieder säen und ernten, Weinberge anlegen und ihre Früchte essen. Also jetzt 2 Jahre ist nicht möglich, normal zu säen, normal die Felder zu bestellen, normal zu leben. Erst im 3. Jahr kann das gewohnte Leben weitergehen. Und das war für die Jerusalemer vor allem eine große Erleichterung. Das war sicher keine schlechte Nachricht. Es war eine Perspektive, dass das Leben weitergeht in Frieden und in Sicherheit. Und das auch schon in 2 Jahren. Und für mich ist die Aussicht, dass Corona 2 Jahre insgesamt dauert, also jetzt noch 1,5, nicht so cool. Mit all den Aufs und Abs, den Einschränkungen, Lockerungen, Distanz, Masken. 2 Jahre, absolut kein schöner Gedanke. Und wir wissen nicht, ob das sich noch ein paar Monate hinzieht oder noch einige Jahre. Aber eins wissen wir ganz sicher, auch Corona wird vorbeigehen. Und wenn wir zurückblicken in die Krisen der Vergangenheit, dann waren die nicht nur deutlich schlimmer vor 80 Jahren, sondern auch deutlich länger, als wir jetzt zurzeit befürchten müssen. Und diese Perspektive hilft, Dankbarkeit und Freude zu bewahren. Aber die Hauptsache von Gottes Antwort durch Jesaja auf diese Krise und auf alle anderen Krisen ist Frieden und die Verheißung von Frieden an sein Volk. Und Frieden, das ist in der Bibel nicht einfach nur Abwesenheit von Gewalt, das kein Streit ist. Frieden ist das Gegenteil von Chaos. Frieden ist das Gegenteil von Ungerechtigkeit, von Bedrängnissen, von Angst. Shalom, also dieses hebräische Wort für Frieden, ist ein ganzheitliches Konzept. Und Frieden ist auch das Gegenteil von Krise. Am Abend, bevor Jesus gefangen genommen wurde, da spricht er lange mit seinen Jüngern und ganz zum Schluss, bevor er anfängt zum Beten, sagt er ihnen: Ich habe euch das alles erzählt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und es ist normal, dass es in jedem Leben Zeiten gibt, in denen Probleme da sind, in denen Bedrängnisse da sind. So ist die Welt. Und genauso normal ist es, dass es auf der großen Ebene immer wieder zu Bedrängnissen, zu Krisen kommt. Krieg, Umweltkatastrophen, Hungersnöte, Seuchen, Pandemien. So ist die Welt, leider. Aber Jesus hat die Welt überwunden. Das alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. Hier habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das sind 2 Sätze, die passen eigentlich nicht zusammen. Wenn ich bedrängt werde, habe ich eigentlich keinen Frieden. Aber wir sind der Tempel Gottes, das Andreas ganz zum Anfang erzählt. Und wenn Gott in uns einzieht, wenn er in uns seine Wohnung nimmt, wenn er da ist, dann bringt er seinen Frieden mit. Was können, was sollen wir als Christen, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, in der Corona-Krise Besonderes tun? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, Gott zu suchen und mit ihm Frieden zu finden. Frieden als Ausgangspunkt zu haben. Und dann genau das zu tun, wozu wir berufen sind. Ob mit Corona, ob ohne Corona, ob mit Chaos oder ohne. Gott zu lieben, Menschen zu lieben, Menschen zu Jüngern zu machen. Wenn wir voller Angst, Sorge, voller Hoffnungslosigkeit oder voller Wut über möglicherweise schlechte politische Entscheidungen sind, dann wird das nicht funktionieren. Gott lieben, Menschen zu Jüngern machen. Dafür brauchen wir Frieden. Jesus sagt, das alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnisse, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Amen.